Hallo bei 50 über 50. In diesem Podcast geht es um die zweite Lebenshälfte. Hier hörst du persönliche Geschichten und Gespräche mit ExpertInnen rund um die großen Themen des Älterwerdens. Habt ihr schon mal von adaptiver Mode gehört? Ich, bevor ich über das Label Iris und Fred gestolpert bin, nicht. Adaptive Mode erfüllt Funktionen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Das heißt zum Beispiel, Menschen mit Arthrose, die keine Knöpfe mehr knöpfen können, profitieren dank Iris und Fred von magnetischen Knöpfen. Trotzdem sieht die Mode schick und ganz normal aus. Ulrike Vollmöller und Frieda Lüth erzählen uns heute davon. Und auch davon, wie es ist, mit einem Altersunterschied von 23 Jahren zu gründen. Viel Spaß bei dieser Episode. Erzählt doch mal bitte, wie ihr zwei zusammengefunden habt.
Ja, ich hatte die Idee im Kopf, eine adaptive Modelinie zu entwickeln und habe aber keinerlei Textilerfahrung. Und mir war auch immer klar, wenn ich gründe, ich war lange in Konzernen tätig und in größeren Unternehmen und bin auch sehr teamorientiert. Für mich war immer klar, dass ich mit einer Partnerin oder mit einem Partner gründen möchte. Und ich, wie gesagt, war auch auf der Suche nach jemand, der Textilerfahrung hat. Und es war nicht leicht, jemanden zu finden, der gerade so ein Start-up mit gründen möchte, das so ein bisschen in die medizinische Richtung gehen. Die meisten Menschen in der Mode wollen natürlich gerne London, Paris, Mode schauen, tolle Teile, trendorientiert arbeiten. Und dann habe ich durch einen Zufall Frieda gefunden. Ich habe ein Interview von ihr gelesen, denn sie hat schon mal gegründet, eine Firma, die sich schon mal in dieser Nische Medizin und Mode befindet. Und ja, dann haben wir, aus einer E-Mail wurde dann schnell ein Treffen in Berlin und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und arbeiten bis jetzt total glücklich und zufrieden als Team zusammen.
Was hattest du vorher schon gegründet, Frieda?
Ich habe eine Marke, also auch über Umwege. Ich habe eigentlich Journalismus studiert, also was ganz was anderes und war dann meine ganzen 20er im Film, also alles hinter der Kamera gemacht, zuletzt für einen Autor geschrieben und bin dann in das Thema Unterwäsche reingerutscht und habe, ist auch eine längere Geschichte, habe dann aber die Marke Ruby Limes gegründet. Das ist Unterwäsche mit versteckten Taschen für Insulinpumpenträger. Ja, und bin da irgendwie so in diese Nische reingerutscht und habe aber auch Feuer gefangen. Eigentlich erst am Anfang war ich überhaupt nicht begeistert von meiner ursprünglichen Unterwäscheidee, in die Richtung Medizin zu gehen, als das erste Mal aufkam. Und als ich dann aber so die ersten Feedbacks bekommen habe von Trägerinnen, die eben eine Insulinpumpe tragen und dieses Problem haben, habe ich gemerkt, wie schön das ist, eben was zu entwickeln, was so eine Daseinsberechtigung hat. Und gerade in der Medizin, die Leute sind schon, oder mit bestimmten Krankheiten sind schon gestraft genug. Und dann werden häufig eben Hilfsmittel einfach funktional gestaltet und nicht schön. Und irgendwie habe ich dafür ziemlich schnell Begeisterung gefasst und bin dann in diese Nische reingerutscht. Die Firma ist auch inzwischen verkauft und ich bin jetzt nur noch bei Iris und Fred. Genau, aber so bin ich über Umwege in die Nische Medizin und Mode reingerutscht.
Mhm. Eure Firma heißt Iris und Fred. Ihr macht adaptive Mode, wie du gerade schon beschrieben hast. Könnt ihr das mal genauer definieren für Leute, die diesen Begriff vielleicht noch nicht gehört haben?
Genau, adaptive Mode ist Mode für Menschen, die eben nichts von der Stange kaufen können, weil sie in einer Form irgendwie eine Einschränkung haben. Das kann dann aufgrund von Krankheit sein, kann aufgrund von Alter sein, genau, oder einer angeborenen.
Ja, speziell angepasst eben.
Speziell angepasst, genau. Das ist ein Begriff, der hier in Deutschland noch gar nicht so bekannt ist. Genau, deswegen ist es gut, dass wir es nochmal erklären. Man merkt aber, der Trend ist da. Es passiert hier auch was. Es gibt auch größere Firmen, die jetzt anfangen, kleinere Kollektionen zu haben, die sich aber dann eher, glaube ich, an eine jüngere Zielgruppe wenden. In USA und in UK ist der Markt schon viel, 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 viel größer. Und es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die das Problem haben. Ja. Und jetzt sich eben mit irgendwelchen Hilfslösungen zufrieden geben müssen.
Was sind eure Lösungen? Vielleicht können wir ein bisschen konkreter werden. Ja. Was genau, wobei unterstützt ihr?
Es ist natürlich schwierig. Man kann jetzt nicht in einem Produkt alle Probleme lösen. Das war auch bei der Produktentwicklung nicht einfach. Oder macht man dann gerne auch mal den Fehler, dass man in einem Produkt alles lösen möchte? Das funktioniert nicht. Wir haben ganz viele Interviews und Recherchen gemacht, waren in Selbsthilfegruppen unterwegs, haben pflegende Angehörige begleitet oder in Altersresidenzen. Also auch haben viel mit Pflegern gesprochen, um einfach zu gucken, so was sind die gängigsten Probleme, wo man anfangen kann. Und unsere ersten Produkte waren dann Hemden und Blusen, zum einen mit magnetischen Knöpfen. Wir wollten aber, das ist jetzt auch nicht so die Neuheit, das gibt es auch schon, wir wollten das Problem so ganzheitlich wie möglich angehen. Das heißt, wir haben geguckt, okay, es sind jetzt nicht nur, dass die Leute zum Beispiel Probleme haben, die Knöpfe zuzukriegen, sondern auch, die können die Arme nicht mehr so hochheben. Das heißt, wir haben auch teils die Schnitte angepasst oder weiteres Problem, gerade in Altersheimen oder bei Leuten, die schon gepflegt werden. Also wir machen sowohl Sachen für Leute, die auch noch völlig selbstständig sind, als auch für Leute, die schon nicht mehr ganz so selbstständig sind. Zum Beispiel Flecken oder gerade bei Krankheiten wie Parkinson, wo man schneller mal was verschüttet. Das heißt, wir haben dann geguckt, okay, was können wir vielleicht an den Stoffen noch mit einbeziehen, was dieses Problem löst. Jetzt haben wir teils fleckabweisende Stoffe, also wo man wirklich, wo man Rotwein drüber kippen kann und es passiert nichts. Insofern haben wir versucht, das so ganzheitlich von Schnitten, von Stoffen und von eben alternativen Öffnungen anzugehen.
Mhm. Ja. Ulrike, du hattest ja gesagt, dass du gerne gründen wolltest. Was war denn dein Aha-Erlebnis oder die persönliche Geschichte dahinter, dass du auf diese Idee gekommen bist?
Ja, manchmal dauert es länger, bis Ideen umgesetzt werden. Meine Mutter hatte eine Tante und die war immer super gekleidet und hatte dann einen Starkanfall. Meine Mutter war für sie verantwortlich quasi und hat sie da auch öfter besucht, auch in einem Pflegeheim. Und dann hatte sie Sachen an, wo sich die Tante merklich nicht gut fühlte. Und meine Mutter konnte gut nähen und hat dann selbst Kleidung umgenäht, weil sie auf dem Markt einfach nichts gefunden hat. Und hat mir diese Geschichte erzählt und ich war damals einfach noch ganz anders unterwegs und habe mir das aber mal angeschaut und habe gesehen, dass es da wirklich nichts auf dem Markt gibt und fand es natürlich aus Marketing-Aspekten ganz spannend. Aber mit 45 war das für mich irgendwie noch kein Markt, wo ich mich reinbewegen wollte. Und jetzt mit zunehmendem Alter, bin jetzt 60, überlege ich natürlich auch, wie will ich älter werden, und das Thema hat mich einfach nicht losgelassen. Das war die Geschichte dahinter. Mhm. Wie gesagt, das hat jetzt 15 Jahre gedauert, bis ich am Ende gegründet habe. Aber das war jetzt irgendwie so für mich der richtige Zeitpunkt.
Mhm. Und Frieda, bei dir, du bist ja noch jünger. Bei dir ist das Alter und dass du diese Produkte, mal brauchen wir es natürlich noch ein bisschen weiter weg. Was ist deine Motivation?
Ja, ich glaube, wie ich vorhin schon gesagt habe, zum einen habe ich eine Leidenschaft entwickelt für diese Nische. Ich war auch als Kind schon immer, ich habe gerne Sachen erfunden so, und ich sehe dann ein Problem. Und dann will ich das lösen, und in dem Fall kam eben Ulrike und ich war mir des Problems am Anfang überhaupt nicht bewusst. Und das ist dann immer auch so eine Challenge. Und ich glaube, ich habe aber auch, ich nenne das immer liebevoll, ich habe so einen kleinen Großvaterkomplex. Ich habe mit 9 schon einen Opa adoptiert, der nicht mit mir verwandt war, weil ich keinen hatte. Und ich hatte immer schon irgendwie, war gern um alte Leute rum. Mhm. Dann auch fast jeden zweiten Sommer bei ihm und seinen Freunden in Griechenland verbracht und bin mit den rumgehangen und hatte viel Spaß. Und ja, vielleicht ist das auch so eine Sensibilität, die ich vielleicht für ältere Menschen habe oder auch jetzt. Also einige von den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind auch Freundschaften draus geworden. Also ja, wenn ich an unsere süße Rosemarie denke, die sehe ich alle 2 Wochen. Und ja, es ist, ja, so ist das Thema, mit, also als junger Mensch mit alten, älteren Menschen umrundet zu sein oder sich auch zu unterhalten, ist bei mir schon ganz lange da, einfach.
Wer ist die Rosemarie? Berät ihr euch mit ihren eigenen Bedürfnissen, die sie so hat?
Ganz spannendes.
Das ist Geschichte. Eine schöne, super schöne Begegnung, ja. Eigentlich von Anfang an. Und zwar war ich in einer Selbsthilfegruppe in einem Center in Pankow, um einfach, ja, mir Input zu holen. Und die sagten dann, oh, wir haben davon erzählt. Und wir haben hier unsere Rosemarie, die kann heute leider nicht kommen zu dem Termin, wo ich dann da war, um mit den Leuten zu sprechen. Die meinten aber, oh, wir sollen ihre Nummer weitergeben. Die hat nämlich, weil wie lange war das, irgendwie 30, 40 Jahre Schnittkonstruktion an der Modeschule in Weißensee unterrichtet. Und so bin ich mit ihr zusammengekommen, und am Anfang, ich gehe auch immer ein bisschen, was heißt ein bisschen, total eigentlich blauäugig an so Sachen ran. Ich war Experte im Bereich Unterwäsche, aber hatte auch von Hemden jetzt nicht die große Ahnung, und sie war so mit von Anfang an dabei und hat auf alles geschaut, was ich so mitgebracht habe, und hat mir auch ganz viel beigebracht, und das ist ja auch total schön, wenn so dieses Wissen weitervermittelt werden kann. Ich glaube, die hat unsere Produkte sehr viel besser gemacht. Aber so ist es dann auch, wenn man irgendwie, man muss halt einfach anfangen und dann kommen die Dinge auch zusammen. Mhm. Und ich glaube zumindest daran. Also kann ich alles planen vorher.
Absolut. Also ich finde es ja total schön zu beobachten, dass ihr so die Generationen quasi die Synergien nutzt und so weiter. Und ihr seid ja auch ein Team, was ein bisschen einen Altersunterschied hat. Nutzt ihr das voneinander oder gibt es da auch Probleme wegen des Altersunterschieds, weil man irgendwie unterschiedlich an die Dinge rangeht? Wie ist das so in eurem Berufsalltag?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall kein Nachteil und es fällt auch nicht immer auf. Mhm. Also ich habe lang gebraucht, also du bist ja, wenn du 60 bist, sagst du dir ja nicht ständig, ich bin jetzt 60, ja, sondern du bist ja eigentlich in alterslos.
Ja.
Also ich habe eine Zeit lang überhaupt gebraucht, um festzustellen, dass ich ja viel näher an Friedas Mutter bin als an Frieda. Und Frieda hat dann öfter mal gesagt, ah ja, das ist ja bei meiner Mutter genauso. Mhm. Ja, nicht mal, warum vergleicht sie mich immer mit ihrer Mutter, ja, bis ich das mal realisiert habe, dass ihre Mutter ja nur 10 Jahre älter ist als ich und du bist über 20, 24, wie viele Jahre sind wir? 23 Jahre auseinander.
Okay.
Das ist also schon ja eine Zeit. Also ich glaube, man merkt es vielleicht daran, dass ich schon bei dem einen oder anderen Fall so ein bisschen entspannter bin, wobei du bist auch ein recht entspannter Typ, finde ich. Du bist definitiv Digitalisierungsthemen deutlich besser. Und was merke ich denn noch? Also so auch bei so Themen Ernährung und Sport und da merkt man schon, dass sie eine andere Generation ist. Ich bin dann noch so klassischer Boomer mit, man trinkt gern abends ein Gläschen Wein und genau, trinkt viel Kaffee und
ja.
Da bist du schon deutlich asketischer aufgestellt.
Naja, meinen Wein trinke ich bisschen. Auch sehr gerne. Ja, okay. Aber ja.
Was lernst du von Ulrike auch so im Arbeitsalltag vielleicht?
Ganz viel. Also zum einen war es natürlich, ich kam von einer anderen Dimension Firma und auch Budget. Und ich glaube, das ist schon was, wo ich ganz viel mitgenommen habe, einfach größer und anders zu denken. Also Ulrike hat ja auch eine eindrucksvolle Karriere schon hingelegt. Und ich glaube, da ist auch so eine Art Vorbild, also als Frau, wie man Karriere machen kann, ne? Und zum anderen definitiv bist du total gelassen, so. Also wir haben ja auch oft Momente, wo man denkt, oh Gott, und jetzt, also wo einfach Sachen nicht so funktionieren oder man Sachen realisiert und aber ich glaube auch, ja, wir sind beide relativ ruhig dafür, aber ich glaube, das hatte ich, habe ja auch schon mit einem jüngeren Partner gegründet oder gleichaltrigen Partner, das war da sehr viel anders.
Mhm.
Ja, also eine Gelassenheit, ein blindes Urvertrauen ins Leben vielleicht.
Ja, und wo wir uns auch eigentlich ganz schön ergänzt, was hat jetzt mit dem Alter zu tun, ist, dass du natürlich dadurch, dass du schon gegründet hattest, wusstest du schon so ein bisschen, wie es geht. Und ich komme ja von großen Unternehmen, wo du immer viele Abteilungen hattest, die dich bei Fachfragen unterstützt haben. Mhm. Und also wenn du ein Startup hast, musst du ja ins Machen kommen. Also wenn du es nicht machst, macht's keiner, ja?
Also
du bist absolut selbstwirksam. Das ist das ist die positive Seite daran. Mhm. Auf der negativen Seite ist, wenn du Dinge nicht anschiebst, dann passiert auch nichts. Mhm. Und ich war da öfter noch, man müsste jetzt und könnte, ne? Mhm. Und du bist dann, ja genau, setzen wir jetzt um. Und da habe ich erst gesehen, wie schnell man Dinge umsetzen kann. Und das hat uns am Anfang, denke ich, schon sehr geholfen, irgendwie dann gut zu starten. Und Selbstvertrauen gegeben, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
Werbung. Kennt ihr das? Ihr esst eine Pasta, Sushi oder einfach eine richtig gute Bowl mit Reis. Und eine Stunde später? Müde, hungrig, energietief. Ich kenne das nur zu gut, ehrlich gesagt. Aber ich habe für mich eine ziemlich smarte Lösung gefunden. Den Stabilizer von Avea. Vor Mahlzeiten mit vielen Kohlenhydraten, Pizza, Pasta, Kartoffeln, nehme ich eine Kapsel und ich merke wirklich, dass ich danach eben nicht in dieses typische Tief falle. Der Stabilizer hilft meinem Körper dabei, die Kohlenhydrate langsamer aufzunehmen und unterstützt, dass mein Blutzucker im Balance bleibt. Heißhunger auf Süßes? Kaum noch. Energiecrash? Ebenfalls nicht. Was ich besonders gut finde, Avea ist eine Schweizer Marke, die für Qualität und wissenschaftliche Fundierung steht und arbeitet mit natürlichen Inhaltsstoffen wie Redukose, die nachgewiesen zur Reduktion von Blutzuckerspitzen beitragen. Für mich ist der Stabilizer so ein bisschen wie mein strategischer Freund, wenn es besonders lecker wird, aber ich trotzdem klar und energiegeladen bleiben will. Wenn ihr das ausprobieren wollt, ich habe natürlich einen Code für euch. Einfach in die Shownotes schauen und 15% auf die erste Bestellung sichern. Danke an meinen Werbepartner Avea Life für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Ja, du hattest eben erwähnt, dass es auf dem Markt schon einiges an adaptiver Mode gibt. Jetzt habt ihr Iris und Fred ja sicher mit einer Vision gegründet. Was wollt ihr anders machen? Was wollt ihr ändern für die Menschen?
Eigentlich sollte es gar nicht der Begriff sein, so, ne? Und es sollte sich auch gar nicht so distinguieren. Also mein Ziel zumindest auch, ich bin jetzt eher Produktentwicklung, ist einfach, dass man die Sachen so gestaltet, dass sie ganz normal aussehen und dass auch, also ich trage unsere Blusen auch gerne. Also es soll jetzt nicht dieses extra ganz besonders und man sollte es den Sachen gar nicht ansehen. So. Ja. Und das ist eigentlich eher das Ziel, dass es ganz eine ganz normale Sache wird und dass dann auch Leute kommen, die sagen, wie praktisch, fleckabweisende Stoffe, magnetische Knöpfe, ich finde den Style von der Bluse schön, kaufe ich mir auch. Also eigentlich ist das eher meine Vision, dass das so eine fließende Grenze wird und gar nicht so, das ist nur für die und das ist nur für die und das ist nur für Ältere. Also man sieht bei uns auch, das sind total zeitlose Sachen. Das kann man anziehen mit 30, das kann man anziehen mit 80 und das funktioniert natürlich nicht bei jedem Kleidungsstück.
Als wir uns umgeschaut haben, gab es eben wirklich nur sehr funktionale Dinge, die eben auch für eine Zielgruppe gestaltet waren, die jetzt eher traditionell, da wachsen jetzt einfach Menschen mit anderen Anforderungen, an Kleidung rein in diese Altersgruppe, wie ich zum Beispiel. Und du hörst ja nicht auf, dich schön kleiden zu wollen, wenn du irgendwie eine Einschränkung hast. Mhm. Und ich glaube, das war so unsere Mission, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass die Menschen auch sich stilvoll kleiden und würdevoll kleiden können.
Mhm. Ohne dass man es sieht sofort, genau. Ne? Ja, dass sie jetzt vielleicht was nicht mehr knöpfen können oder Hilfe brauchen oder die Arme nicht mehr so hochheben können oder so.
Ja, das merken wir schon, dass viele Menschen damit Berührungsängste haben. Also wir sind ja auch öfter mal auf Verbrauchermessen und da sehen wir schon, dass die Menschen dann vorbeilaufen und sagen, ach, ist ja praktisch, aber das brauche ich jetzt noch nicht. Ja, also das Thema nicht Hilfsmittel brauchen. Zu nutzen, für viele schon eher eine Hürde ist. Also es gibt welche, die sagen, oh, finde ich toll, brauche ich, ich mache mir das Leben leicht. Und dann gibt es eben diejenigen, die noch möglichst lange eine Normalität haben wollen. Mhm. Auch wenn es dann schwerer ist im Alltag.
Mhm. Und nochmal auf die Bedürfnisse zu sprechen. Also ich kann mir schon vorstellen, weiß nicht, wenn man die Finger nicht mehr gut bewegen kann, Arthrose hat oder so. Mhm. Genau, dann kann man halt keine Bluse mehr
oder
knöpfen.
Oder wenn du halbseitig gelähmt bist, weil du einen Schlaganfall hattest zum Beispiel oder eine Schulter-OP oder so.
Ja, Krankheiten wie Parkinson, MS oder ALS. Da sind wir zum Beispiel auch mit der ALS-Ambulanz der Charité super viel in Kontakt. Also genau, wir kriegen auch viel Input eben dann von den Institutionen. Mhm. Aber ja, es gibt ganz viele Krankheiten. Ja. Mhm. War das neurodegenerative Krankheiten, wo es Muskelschwächen dann gibt irgendwann. Oder aber auch, ja, selbst meine Tante Schulter-OP. Dann kannst du auf einmal den Arm nicht mehr so hochheben und dann überleg mal selber, wie kommst du dann irgendwie in die Jacke, in das Hemd, in das T-Shirt rein oder Sachen über den Kopf ziehen, wenn man die Arme nicht mehr so hochheben kann. Mhm. Und das kann jedem passieren, das kann auch ein gebrochener Arm sein und so.
Ja, meine Mutter hat gerade, was würdet ihr denn da sagen? Also meine Mutter hat gerade die Schulter gebrochen und muss den Arm auch ganz eng am Körper tragen. Das heißt, also eigentlich schmeißt sie sich nur so Sachen über.
Ja. Ja,
also viel anders geht es irgendwie gerade in dieser akuten Phase nicht, aber dann wäre es ja für danach, bestelle ich mal eine schöne Bluse, ne?
Ja, oder wir haben zum Beispiel auch gerade das Bluse, war jetzt unser Einstiegsmodell, Kleidungsstück. Jetzt haben wir, mein Entwicklungsstolz, haben wir neu entwickelt, eine Strickjacke, die eben ohne, dass man die Arme heben muss oder ohne, dass man was über den Kopf ziehen muss, umgewandelt werden kann in einen Pullover. Das heißt, es ist, man kann sich trotzdem einfach schnell gut anziehen, wenn es frisch wird oder wenn man sich umziehen will, ohne dass man viel Bewegung dafür braucht.
Ist das schon draußen, das Produkt? Mhm. Super, ja, Glückwunsch. Mhm. Du hast gerade schon eine Verbrauchermesse angesprochen. Was sind sonst noch eure Outlets? Also wie kommt ihr in den Markt rein?
Genau, also wir haben momentan verkaufen wir über einen Online-Shop und sind natürlich auf sozialen Medien vertreten, sind aber auch auf Messen. Also wir waren auf der Rehak hier, das ist eine sehr, sehr große Messe oder Seniorenmessen. Und versuche natürlich auch über PR in Zeitschriften, die auch von der Zielgruppe gelesen werden, irgendwie platziert zu werden. Das ist echt ein Thema natürlich, Bekanntheit zu bekommen. Zum einen, weil es eine ganz neue Kategorie ist und dann natürlich auch für uns Bekanntheit. Wobei wir sind jetzt bei Google schon relativ weit oben, weil es ja einfach nicht so viel gibt und weil wir da natürlich auch kontinuierlich jetzt irgendwie dran gearbeitet haben. Also wir sehen, es geht immer besser, wir gewinnen an Bekanntheit und werden schon auch so als Referenz genutzt, aber es war jetzt kein Sprint. Es ist schon eher ein Marathon, ne, dass du versuchst, Schritt für Schritt Bekanntheit zu bekommen. Und weil du gefragt hast, Route to Market, das ist natürlich die Frage, was gibt's für Möglichkeiten im Vertrieb? Wir hängen so ein bisschen dazwischen, ne? Also wir sind modisch, aber eben in einer Sonderfunktion. Also das heißt, im normalen Fashionhandel würden wir untergehen. Und Sanitätshäuser, da haben wir auch viele Gespräche geführt und die haben noch Berührungsängste mit Kleidung. Also es ändert sich gerade auch, aber das ist für die natürlich mit den unterschiedlichen Größen und unterschiedliche Farben. Das schafft für die natürlich Komplexität, die sie bis jetzt noch etwas scheuen. Aber ich denke mal, da wird sich auch einiges bewegen in nächster Zeit.
Ich habe meinen Papa neulich zur Kur gebracht. Und da hatten die so in einem Eingangsbereich so ein Pop-up aufgebaut. Mhm. Da dachte ich gerade, das wäre natürlich auch super, ne, wenn du einfach dahin gehst, wo die Leute sind, die diese Einschränkungen haben. Aber eben auch erstmal bekannt zu machen, dass es solche Möglichkeiten gibt.
Und ich glaube, es hilft, was wir immer sehen, es hilft, wenn die Produkte vorgeführt werden können. Wenn die sehen, wie einfach, dass mit einem Klack kannst du die Hemden zumachen. Mhm. Und das ist immer eindrucksvoll in der Präsentation. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir uns mit einigen Marken zusammen, oder da gibt's schon Pläne, dass wir uns mit einigen Marken zusammentun und dann gegebenenfalls genau in diese Seniorenresidenzen gehen. Mhm. Um da die Sachen vorzustellen. Mhm. Also ich glaube, das wäre für uns schon ein attraktiver Route to Market, um die Betroffenen zu erreichen. Mhm. Und dann sind die Angehörigen für uns natürlich auch interessant, ne?
Ja, total, ne? Weil also meine Mutter nutzt nicht so viel Social Media, kennt euch jetzt noch nicht. Ich kenne das, kann ihr das dann empfehlen? Ne? Also so.
Exakt.
Ja, es ist einfach total schwer, wenn man ein Produkt hat, was keiner kennt und eine Lösung für ein Problem hat, aber das kennen die Leute nicht, dann wird es auch nicht gesucht. Und das ist so ein bisschen unser Drama. Plus natürlich betrifft es schon eher Leute, die jetzt nicht mit Instagram und Co. aufgewachsen sind. Das heißt, wir können jetzt nicht von diesem Social Media Rush, ist auch nicht unser Talent vielleicht, sind beide jetzt nicht ganz so extrovertiert, was Social Media angeht, aber trotz alledem sind das eben so die gängigen Sachen, die bei uns einfach nicht funktionieren. Mhm. Das macht es ein bisschen schwer manchmal. Mhm.
Ja, ich habe so im Vorfeld drüber nachgedacht und dann ist mir eingefallen, wo man das ja total kennt, ist ja Stillmode und Schwangerschaftsmode.
Ja.
Also das ist ja total gelernt, dass dann für besondere Bedürfnisse besondere Kleidung entwickelt wird.
Mhm. Stimmt, ja.
Also mich wundert es tatsächlich, dass das der einzige Bereich ist, der mir eingefallen ist.
Ich überlege gerade, Schwangerschaftsmode, gibt es da Geschäfte in der Tat? Also es gab mal in Hamburg, weiß ich, eine Marke. Mhm. Ich bin da jetzt raus in einiger Zeit. Du bist auch raus. Ich weiß nicht.
Ich bin auch jetzt raus. Okay. Aber ich kenne das. Und ich habe Freundinnen, die auch noch. Genau, es gibt ja auch bei den großen Ketten, zum Beispiel bei H&M und so, gibt es ja Schwangerschaftsabteilungen. Es gibt Marken, die ich kenne, hier um die Ecke, auch zwei Frauen, die ein Schwangerschaftslabel gegründet haben und still, ne, mit diesen Funktionen, dass man halt die Brust leicht auspacken kann zu stillen und so weiter.
Genau. Es kommt jetzt ne, also es gibt jetzt ja schon größere Marken, die das machen, aber was wir auch gut finden, ich sehe das gar nicht so als, oh Gott, jetzt springen alle drauf auf, es ist eigentlich im Jahr umso besser, nur was mir fehlt ist, das sind dann wieder mit Fokus auf die jungen Hippen. Und dann hast du, was ja auch gut ist, aber die, ich sag mal, ältere Zielgruppe wird übersehen. So, die werden irgendwie nicht dargestellt und wirklich wahrgenommen.
Mhm.
Das ist schon schockierend, auch für mich. Ich hatte das nie so auf dem Schirm bis jetzt, natürlich, weil ich auch noch nicht in dem Alter bin und mich damit auch einfach noch nicht befasst habe. Mhm. Aber es gab schon so einige Momente, wo ich mich das richtig wütend gemacht hat, dass einfach ab einem bestimmten Alter Leute so ein bisschen weggeschwiegen werden und weggekehrt werden, so als ob so man hat jetzt seine Daseinsberechtigung erfüllt und das reicht. Und also da hatte ich so ein paar Momente, wo mich das schon irgendwie frustriert hat und wütend gemacht hat.
Total verständlich. Es ist ja gut, dass ihr aus dieser Wut was Produktives macht und irgendwie daran arbeitet, dass sich das ändert. Also
andererseits, auch spannend, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, das war eigentlich genau unser Ansatz. So, wir haben gesagt, ey Mann, es gibt so schöne, schön alternde Menschen auch, das darf man noch zeigen. Mhm. Wir haben angefangen und haben unsere ersten Models genommen, die hatten beide graue Haare und wir merken halt jetzt auch, dass viele, selbst wenn sie jünger oder einen Tick älter sind als unsere Models, die wollen sich nicht mit Alter und grauen Haaren identifizieren. Mhm. Also so, wie man es macht, ist es irgendwie falsch. Aber also was ich jetzt nur sagen kann aus meiner Perspektive mit der Marke, dass es eben leider auch einen Grund dafür gibt, dass Leute immer auf jüngere Models gehen, weil es, also ich habe selbst bei meinen Eltern gemerkt, die älter waren als unsere Models, die dann gesagt haben, ja, aber also man braucht jemand Junges daneben, dass die sich damit identifizieren können und nicht sagen so, oh ja, ich bin jetzt irgendwie alt und kann mich nicht mehr richtig anziehen oder so. Und das ist super frustrierend gewesen am Anfang.
Ich habe ja länger in einem Kosmetikkonzern gearbeitet und wir haben uns da auch mit der Elternzielgruppe beschäftigt. Und es gibt ja in der Tat Studien, dass sich Menschen oder vor allem auch Frauen 15 Jahre jünger sehen, als sie tatsächlich sind. Das heißt, also wenn ich jetzt eine 40, 45-Jährige sehen würde, dann würde ich mich mit der identifizieren. Und genau, also das ist, denke ich, da auch genau der Punkt. Und aber das war schon auch ein Learning, dass wir gesagt haben, also wir versuchen jetzt einfach uns alterslos darzustellen, weil wir sind für alle, wir wollen niemanden ausschließen. Und dann, das war eigentlich auch ein schönes Learning, das wir hatten, ne?
Ja.
Dass wir wirklich auch alle Zielgruppen abbilden wollen. Und ich glaube, dann ist es wieder okay.
Also, aber dann habt ihr quasi diverse, also altersdiverse Models jetzt schon, die Älteren auch noch mit dabei.
Genau, ja.
Wir werden jetzt diverse. Also bei uns war es eher so ein peu à peu kommen die Jüngeren dazu.
Genau. Aber jetzt, wenn du jetzt auf die Webseite gehst, haben wir von einer...
Aber Jüngere, die, also unser
Anfang
jüngstes,
40.
Unser jüngstes Model ist Anfang 40, genau.
Okay.
Also wir sind jetzt noch nicht bei 20 angekommen.
Da wollen wir auch nicht hin.
Ja, okay. Wie seht ihr denn die Branche im Allgemeinen? Also wenn wir jetzt mal von der Mode weggehen hin zu Produkten für ältere Menschen. Mhm. Wie ist die Entwicklung gerade?
Gut, also wir sind ja jetzt schon 2 bis 3 Jahre unterwegs und kennen jetzt schon relativ viele, auch Start-ups, die jetzt natürlich, weil es in den demografischen Wandel geht, da reingehen und sind auch ganz gut vernetzt. Und es passiert jetzt mittlerweile relativ viel. Also obwohl ja eigentlich schon vor 15 Jahren klar war, dass es passieren wird, habe ich das Gefühl, dass jetzt alle aufgewacht sind und auch gesagt haben, wir müssen in dieser Branche was ändern, ne? Weil die eben sehr, sehr traditionell war bis jetzt. Wir sind zum Beispiel, also man kann schon sagen, befreundet oder tauschen uns öfter aus mit einer 75-jährigen Dame in Hamburg. Ich weiß nicht, ob du von der gehört hast. Elke Jensen, die toppt uns noch. Die hat gegründet, ich glaube, mit Ende 60. Mhm. Und die macht so einen Rollator in Schick oder so eine Art Gehhilfe, City Caddy.
Ja, kenne ich.
Okay, Age of Style kennst du auch?
Genau, das ist quasi ein Magazin, was Produkte für ältere Menschen vorstellt.
Genau,
ne?
Also die habe ich auch vor der Gründung kennengelernt, Christiane und Katrin. Die kuratieren ja quasi Produkte und suchen überall, wo sie schöne Produkte finden können für die ältere Zielgruppe und wollen das eben in einer Plattform darstellen.
Super.
Also, und das sind, finde ich, das sind Projekte, die Mut machen, finde ich. Und davon gibt es schon einige, wobei der Hauptteil natürlich diese ganzen Tech-Geschichten sind. Mhm. Ne? Also sehr stark eben Tablets für ältere Menschen und so weiter. Aber ich glaube, dass die anderen Sachen ja auch eigentlich Hilfe sind. Mhm.
Es ist aber genau das, was du gesagt hast, so dieser demografische Wandel, so wie viele bisher älter geworden sind, jetzt kommen die Boomer und für die funktioniert das nicht mehr.
Ja.
Ne? Und da ist ganz viel Nachholbedarf, ist eigentlich eine Riesenindustrie und ich finde es schade, dass halt so viel in Health und in Tech, aber es wird halt wenig in wirklich haptische Produkte investiert. Also es ist auch manchmal frustrierend, weil es halt einfach eine andere Skalierung ist und schade.
Ja. Aber tauscht ihr euch wirklich aktiv aus oder ist es noch das Gefühl, jeder macht so ein bisschen sein Süppchen?
Nee, es ist total schön. Also inzwischen sind wir so ein bisschen drin in der Szene, sage ich mal. Und es ist voll schön, wie eigentlich Support da ist. Und alle sagen, oh Mensch, wir müssen uns eigentlich zusammentun, weil einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit auf diesen Themen liegt. Und ich finde, es ist schon ein großer Zusammenhalt da und eher so ein, lass doch was irgendwie so die Kräfte einen. Weil alle haben das gemeinsame Ziel. So, alle haben ja eine gemeinsame Motivation. Und ob das jetzt jemand anders, jeder hat seine Daseinsberechtigung. Ich sag dann auch nicht Konkurrenz oder so. Es ist so das, und das ist voll schön. Ja, also auch in so einer nicht so bissigen Szene unterwegs zu sein, sondern einfach, es haben alle eine gleiche Motivation.
Zum Schluss würde ich euch ganz gerne fragen, was für euch ganz persönlich jeweils gutes Älterwerden bedeutet.
Gutes Älterwerden. Also auf jeden Fall sehr, sehr lange aktiv am Leben teilzunehmen. Aus meiner Sicht eben auch Interesse und Neugier an der Welt zu haben und an dem, was um dich herum passiert. Offen zu bleiben, ja, und gesund zu bleiben ist natürlich auch, je älter du wirst, immer wichtiger. Aber ja, das ist, glaube ich, so meine Vision, die ich hoffentlich noch lange leben kann.
Ich glaube, also auch bei dem, was ich so in meinen ganzen Touren gesehen habe, wäre das für mich viel mehr Gemeinschaft. So. Also ich sehe so viele Leute, die einsam sind und das hat gar nichts mit Familie zu tun. Und für mich wäre das einfach immer so eine Gemeinschaft, um mich herum zu haben. Ja, die füreinander da ist, die sich kümmert. Ich glaube, das ist das Schönste, was man haben kann. Und dann ist auch egal, wie viel man hat.
Und wenn ihr euch eine Sache wünschen dürftet, die sich im Umgang mit älteren oder gesundheitlich eingeschränkten Menschen ändert, was wäre das?
Dass sie wieder in der Mitte der Gesellschaft stehen, dass sie Teil der Gesellschaft sind und sich auch so fühlen.
Wir haben mehr Integration und Normalität, so einfach, dass das zur Norm wird.
Danke, vielen Dank für das Gespräch. Danke für eure Arbeit.
Danke dir.
Dabei helfe, was ihr euch selber auch wünscht, das finde ich ganz toll. Vielen Dank.